Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Ich habe einen Pfeifton, der ist wahnsinnig hoch, so wie man das früher von alten Fernsehern kannte. Nachts, wenn es geflimmert hat, dann war das so ein ganz, ganz heller Piepton. Und der ist vom Empfinden her bei mir etwa so laut, auch wie ich jetzt spreche.
Es pfeift, piept, brummt oder puckert. Mal kommt und geht das Geräusch, mal ist es dauerhaft wahrnehmbar. In den meisten Fällen aber nur für die Betroffenen selbst. Das kann eine große Belastung sein und das tägliche Leben im Extremfall stark beeinträchtigen, weil die Konzentration schwerfällt oder der Schlaf gestört ist. Die Ursachen für einen Tinnitus können vielfältig sein und reichen von Erkrankungen des Innenohrs über Kieferprobleme bis zu Bluthochdruck. Aber auch Stress und eine hohe Lärmbelastung werden als Auslöser diskutiert. Wird das Ohrgeräusch chronisch, müssen die Betroffenen sich oft damit arrangieren, zum Teil ein Leben lang. Wie das funktioniert und was noch helfen kann, darüber wollen wir heute reden. Tinnitus, was tun gegen quälende Ohrgeräusche, das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Mein Name ist Magdalena Schmude und ich heiße Sie dazu herzlich willkommen. Als Expertin zum Schwerpunktthema Tinnitus ist Frau Professor Birgit Mazurek bei mir im Studio. Sie ist Direktorin des Tinnitus-Zentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Guten Morgen, Frau Mazurek.
Ja, guten Morgen.
Hallo. Frau Mazurek, wir haben jetzt ganz am Anfang gehört, wie ein Betroffener seinen Tinnitus beschreibt. So ein Ohrgeräusch kann aber ganz unterschiedlich klingen. Wie beschreiben denn die Menschen, die zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, ihr Ohrgeräusch?
Ja, Sie haben völlig recht. Es kann unterschiedlich sein. Also es kann vom Pfeifen, Rauschen, Zischen, aber auch Pulsieren oder Hämmern sein. Das Hauptproblem ist nicht nur das Geräusch, sondern dass viele Patienten sich auch beeinflusst fühlen, zum Beispiel, dass sie schlechter schlafen können oder auch sich schlechter konzentrieren können.
Wie häufig ist denn ein Tinnitus, wenn man so auf die Gesamtbevölkerung guckt?
Die Prävalenzraten in Europa schwanken zwischen 10% und 30% und für Deutschland wird angegeben 5,5% für den, der einen Leidensdruck macht und 1% für den, der schwer ist.
Also schon relativ häufig. Ist so ein Tinnitus denn immer gleich stark oder laut? Ist der immer da?
Auch das ist sehr variabel sozusagen. Wir unterscheiden grundsätzlich das akute Ohrgeräusch vom chronischen. Akut heißt innerhalb der ersten 3 Monate und ab 3 Monate ist es chronisch. Und natürlich können diese Ohrgeräusche fluktuieren. Sie können mal mehr sein oder mal weniger sein. Sie können auch ansteigen sozusagen und sie können auch nicht immer da sein. Aber im chronischen Stadium nachher nehmen die Patienten es zunehmend immer mehr wahr.
Und sind beide Ohren betroffen?
Häufig beide, aber es kann auch isoliert auf einem Ohr sein.
Was weiß man denn über die Ursachen von Tinnitus? Also woher kommt das Geräusch im Ohr?
Also Tinnitus wird erstmal definiert als eine Störung im Hörsystem. Sehr häufig geht es mit Schwerhörigkeit einher. Das heißt, die inneren und äußeren Hörsinneszellen sind geschädigt und die führen zu einer vermehrten Ausschüttung von Botenstoffen und das wird zum Gehirn geleitet und im Gehirn letztendlich dann abgespeichert. Die Belastungsebene entsteht aber dadurch, dass es eine Vernetzung gibt mit dem Gefühlssystem. Und deshalb ist das Ohrgeräusch dann am Ende so quälend für die Patienten.
Sie haben gesagt, die Sinneszellen im Ohr werden geschädigt. Wie passiert das? Was sind da Gründe?
Also Ursachen könnten zum Beispiel sein ein Hörsturz oder ein Lärmtrauma, aber auch zum Beispiel internistische Erkrankungen, die schlecht eingestellt sind, wie der Hypertonus. Es können auch neurologische Erkrankungen dahinter sein, zum Beispiel Multiple Sklerose oder auch Tumoren, Halswirbelsäulenveränderungen. Also die Ursachen sind relativ vielfältig. Auch viele Medikamente können Ohrgeräusche hervorrufen.
Und reicht es dann, dass es einen Faktor, einen Auslöser gibt oder gibt es auch Mischformen?
Es gibt tatsächlich auch Mischformen, ist völlig klar. Und man muss natürlich am Anfang immer das sehr gut abdiagnostizieren. Das heißt, es kommt darauf an, dass man den Patienten befragt natürlich. Zum Beispiel hat er irgendwelche neuen Medikamente genommen, wie ist es entstanden? Und dann muss man im zweiten Schritt natürlich die Belastungsebene sich immer anschauen.
Das heißt?
Die Belastungsebene heißt, also kann der Patient gut schlafen? Was stört ihn daran? Ist es zum Beispiel der Verlust der Ruhe? Ist die Konzentration beeinflusst? Fühle ich mich depressiv? Also das sind Punkte, wo aus einem Ohrgeräusch dann im chronischen Stadium eine wirklich starke Belastung wird.
Jetzt haben wir gerade schon die Diagnose so ein bisschen angerissen. So ein Ohrgeräusch tritt bei den meisten Patientinnen und Patienten plötzlich auf. Vielleicht erschrickt man sich auch. Sollte man dann sofort reagieren, sofort zum Arzt gehen?
Also nach der Definition ist das akute Ohrgeräusch ein Eilfall. Das heißt, man kann durchaus einen Moment abwarten, aber innerhalb von fast 24 Stunden sollte man sich dann vorstellen und zum HNO-Arzt gehen, dass eine Erstdiagnostik erfolgt. Dann kann im akuten Stadium auch noch eine Akutbehandlung stattfinden. Das ist in der Regel mit durchblutungsfördernden Medikamenten oder mit Cortison. Und im chronischen Stadium hat man natürlich dann mehr Zeit, das ist klar. Da liegt ja schon eine Entstehungsform länger als 3 Monaten vor. Und da geht es dann, dass man Zentren findet, wo die Diagnostik erfolgt, aber dann vor allen Dingen auch die Therapie Richtung Umgehen lernen, Richtung Weghören lernen.
Jetzt haben Sie gerade die Durchblutungsstörung genannt. Was ist die Logik, die zu behandeln?
Am akuten Ohrgeräusch würde man Cortison aktuell raten, weil das ist entzündungshemmend und dadurch wird die Durchblutung im Innenohr verbessert. Man muss aber auch einschränkend sagen, wenn zum Beispiel eine große Depressivität besteht, dann ist natürlich das eher auch kontraindiziert. Das heißt, man kann dann auch die Depressivität steigern durch Cortison. Aber aktuell wird das akute Ohrgeräusch wie der Hörsturz behandelt.
Für die Betroffenen ist es ja auch besonders belastend, dass nur sie dieses Geräusch hören. Gibt es denn auch Möglichkeiten, das objektiv messbar zu machen, so ein Geräusch?
Also es gibt 2 Arten von Ohrgeräuschen. Es gibt objektive Ohrgeräusche und subjektive. Die meisten Patienten haben subjektive Ohrgeräusche, das heißt nur sie hören das. Es gibt aber auch einige Patienten, die objektive Ohrgeräusche haben, das heißt der Partner hört das oder auch der Untersucher. Und da sind zum Beispiel Ursachen Gefäßprozesse oder auch kleine Veränderungen an den Mittelohrmuskeln zum Beispiel. Bei den Patienten, die ein subjektives Ohrgeräusch haben, können wir uns nur über subjektive Testverfahren dem nähern. Das heißt, der Patient kann aber angeben, wie seine Frequenz ist und wie seine Lautstärke ist. Und natürlich, je häufiger man das misst, umso genauer gibt das der Patient auch an.
Ein objektives Hörgeräusch ist also ein Geräusch, das nicht im Gehirn entsteht, sondern an einer anderen Stelle und wirklich dann auch von außen wahrgenommen wird.
Genau, ein objektives Ohrgeräusch definieren wir so, dass sowohl der Untersucher als auch der Patient das wahrnehmen kann. Aber das sind wirklich Einzelfälle und sehr, sehr selten. Die meisten Patienten haben ein subjektives Ohrgeräusch.
Wie wichtig ist es denn, den genauen Auslöser zu kennen? Da gibt es ja einen ganzen Strauß. Um die Behandlung starten zu können, wie geht man davor?
Also als allererstes sollte die Hörtestung durchgeführt werden. Davor vorangestellt natürlich die Befragung, die Anamnese, zum Beispiel welche Medikamente man nimmt, seit wann es aufgetreten ist, auf welchem Ohr. Bei der Hörtestung ist es vor allen Dingen wichtig, nicht nur den Hörtest per se, sondern auch die Tinnitusfrequenz durchzuführen, die Lautstärke, das Sprachverstehen. Das ist vor allen Dingen wichtig, wenn eine Schwerhörigkeit vorliegt und dann auch noch weiterführende Diagnostik zur Hirnstammaudiometrie. Das heißt, dass wir auch wissen, Richtung Nervenfunktion ist alles soweit in Ordnung. Und in Einzelfällen natürlich sollte dann auch nochmal eine Bildgebung durchgeführt werden, ein MRT, wenn zum Beispiel Auffälligkeiten bestehen aus der Hirnstammaudiometrie. So, und darüber hinaus natürlich sollte auch noch die Halswirbelsäule mit angeschaut werden. Auch das Kiefergelenk spielt manchmal eine Rolle. Und natürlich auch nach Medikamenten muss abgefragt werden.
Und wenn man dann weiß, was der Auslöser ist, dann kann man gezielt vorgehen?
Na, da müssen wir wirklich differenzieren. Im chronischen Stadium ist nicht mehr eine Heilung aktuell möglich. Das heißt, die Behandlung liegt darin, dass man die Belastung reduziert. Aber Behandlungsstrategien aktuell sind zum einen das Counseling, zum Beispiel das zweite ist, wenn man schlechter hört, Hörgeräte. Das ist ein sehr einfaches Verfahren, dass man dann die Ohrgeräusche wirklich deutlich weniger wahrnimmt und gleichzeitig natürlich auch das kognitive Potenzial verbessert wird, weil wenn ich schlechter höre, nimmt auch meine Gedächtnisfähigkeit ab. Eine dritte Möglichkeit sind zum Beispiel auch Entspannungsverfahren und auch Verhaltenstherapie, was sehr, sehr wichtig ist, dass man die Akzeptanz erlernt, auch mit dem Ohrgeräusch umzugehen. Und nicht zuletzt an letzter Stelle auch die Selbsthilfegruppen spielen eine Rolle, dass man dann auch manchmal sich mit anderen Menschen auseinandersetzt, die dieses Symptom oder diese Belastung ebenfalls haben.
Wir wollen jetzt noch mal genauer drauf schauen oder drauf hören, wie ein Leben mit Tinnitus sich anfühlt. Bernd Strohschein hat vor etwa 40 Jahren zum ersten Mal ein Ohrgeräusch bei sich wahrgenommen. Ein Pfeifton, wie er sagt. Und dieser Pfeifton ist seitdem nie mehr ganz verschwunden. Bernd Strohschein lebt also schon sehr lange mit einem chronischen Tinnitus. Er engagiert sich deshalb in der Selbsthilfe, ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitusliga e.V. und leitet eine Tinnitus-Selbsthilfegruppe in München. Mein Kollege Martin Winkel Heide hat mit ihm über sein Leben mit Tinnitus gesprochen.
Ich habe einen Pfeifton und mich hat er eigentlich irritiert. Deshalb bin ich natürlich zum Ohrenarzt gegangen. Aber nachdem er nichts machen konnte, ja, war er mir dann irgendwann auch egal. Also mich hat er nicht irgendwo belastet, psychisch oder so. Er war für mich da wie ein Pickel auf der Nase oder so. Ich habe ihn einfach akzeptiert. Das ist ungefähr so wie Leute, die an der Kirchturmuhr wohnen und das Schlagen nicht hören. Sie nehmen es einfach nicht wahr. Nur wenn man sagt, hast du das gerade gehört oder hör mal hin, gleich schlägt's, dann haben die das gemerkt. Und so ist es bei mir auch. Wenn meine Wahrnehmung ganz woanders ist, dann nehme ich den nicht wahr. Dann nehme ich nur das wahr, was ich wirklich hören will. Das ist schon eine Funktion im Gehirn, so eine automatische, die dann sagt, das ist wichtig, das ist unwichtig. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, natürlich über Tinnitus, da ist er da ist er präsent, das ist einfach so. Also wenn es mich wirklich beim Einschlafen stört, was nicht so oft der Fall ist, dann höre ich Musik, so über In-Ear-Kopfhörer. Ich höre sehr gern Musik und dann konzentriere ich mich auf die Musik. Und wenn mir die gut gefällt, schlafe ich auch ein dabei. Bei dieser Selbsthilfegruppe ist vielleicht das Besondere, dass die wie 60 andere Selbsthilfegruppen eben in der Deutschen Tinnitusliga sehr eng zusammenarbeiten. Und das heißt, wir Gruppenleiter gehen 3 bis 4 Mal jährlich auch auf Schulungen. Und wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, wovon die meisten sogar die Leitlinien für die Behandlung von Tinnitus mit erstellen. Das heißt, es sind große Erfahrungsträger, von denen werden wir geschult. Und dann können wir in den Selbsthilfegruppen neben dem einfachen Austausch zwischen den Teilnehmern eben auch Wissen mit einbringen und entsprechende Vorschläge, was die Leute eben vielleicht machen können. Die Leute öffnen sich doch sehr in der Selbsthilfe und dann kriegt man mit, dass es vielleicht nicht nur das Gehör ist. Oft ist es eben eine Art Schwerhörigkeit oder Altersschwerhörigkeit, die das eben mit fördert. Aber wir haben festgestellt, das alleine reicht nicht, sonst hätten ja alle Schwerhörigen Tinnitus. Das ist ja bei weitem nicht so. Das heißt, meistens kommen noch andere Faktoren dazu und es ist sehr oft dann Stress. Stress in der Familie, Stress im Job, Scheidung, ein nahe Bekannter hat vielleicht, ist vielleicht verstorben oder so. Also wirklich so Lebensumstände, die dazu führen, dass man eine innere Unruhe oder einen inneren Stress hat. So, und dann haben wir schon 2 Faktoren und das könnte schon reichen für einen Tinnitus. Was sich als sinnvoll erwiesen hat, jetzt insbesondere auch für mich und jetzt auch altersschwerhörig, wie man so schön sagt. Die Hörgeräte sind ja heute kleine Computer. Die machen nicht einfach wie damals durchs Hörrohr einfach alles laut, sondern es wird genau gemessen, wo habe ich einen Hörverlust in irgendeiner Form, wo höre ich etwas nicht mehr. Da wurde natürlich festgestellt, dass es die hohen Töne sind. Und jetzt übers Hörgerät werden nur ausschließlich diese hohen Töne ins Gehirn geliefert, in das Hörzentrum. Das Hörzentrum sagt in dem Moment, das klingt jetzt richtig dumm und blöd, das nervt, aber es kennt diese Töne nicht mehr. Und dann hat das einige Monate gedauert, wo es dann anfing, dass ich das natürliche Hören wieder als normal erlebe und der Tinnitus in den Hintergrund geht. Und das hilft vielen. Also ich habe eine Dame in meiner Gruppe, das lasse ich immer wieder gerne von ihr erzählen, die sagt, morgens tue ich die Hörgeräte rein, Tinnitus ist weg, abends nehme ich sie raus, Tinnitus ist wieder da. Aber das ist ein ganz starker Effekt. Also sagen wir mal so, ich bin schon froh, wenn er etwas ruhiger wird dadurch und ich nicht so oft an ihn erinnert werde.
Das sagt Bernd Strohschein. Er ist Tinnitus-Patient und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga. Er hat meinem Kollegen Martin Winkelheide von seinem Leben mit dem Ohrgeräusch erzählt. Frau Mazurek, da steckten jetzt viele Dinge drin. Es klang so raus, dass es helfen kann, die Aufmerksamkeit bewusst wegzulenken von einem Tinnitus. Wie macht man das am besten?
Na, die einfachste Möglichkeit ist, sich nicht Stille aussetzen. Also, dass man das Fenster aufmacht, einen Zimmerspringbrunnen zum Beispiel auf den Tisch stellt. Das sind so ganz einfache Möglichkeiten. Man kann auch Vögel zuhören draußen im Wald, dass man immer den Fokus weglenkt. Die zweite Möglichkeit besteht natürlich auch, dass man so Hörtraining durchführt. Das kann man manualisiert machen. Man kann es aber auch isoliert, also für sich selber machen, indem man zum Beispiel auf Musik gezielt hinhört. Wichtig ist, was ja schon angesprochen sind Hörgeräte, wenn ich schlechter höre, oder Cochlea-Implantate, wenn ich zum Beispiel sehr schlecht höre. Die machen Sinn, weil ich einfach über mehr Hören wieder mehr wahrnehme und damit das Ohrgeräusch in den Hintergrund dränge.
Eigentlich würde man ja denken, mit einem Hörgerät, was das Hören verstärkt, kommt so ein Tinnitus noch mehr raus.
Nee, das ist eher umgekehrt, weil ich wirklich mehr höre, höre ich alles mehr und damit wird das Ohrgeräusch, was eigentlich eine nichtssagende Information für das Gehirn ist, eher zurückgedrängt in den Hintergrund, weil zum Beispiel das Gespräch mehr im Vordergrund ist oder die Musik mehr in den Vordergrund kommt. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit.
Gibt es denn auch Möglichkeiten, diesen Sinneseindruck im Gehirn, der ja fälschlicherweise entsteht, irgendwie zu behandeln, wenn man am Innenohr selbst nichts mehr machen kann, die Sinneszellen sind geschädigt, aber kommt man denn da irgendwie ran an das Symptom direkt?
Also es gibt natürlich viele Forschungsrichtungen, die sich damit beschäftigen, ob man irgendwas stimulieren kann. Es ist aber auch die Leitlinie erstellt worden, die wir federführend begleitet haben. Und da muss man sagen, es liegt keine Evidenz jetzt aktuell davor, dass Stimulationsverfahren nützen. Demzufolge ist es eher auf diese 4 Bereiche, die ich vorhin benannt habe, das Counseling, die Verhaltenstherapie, Hörgerät und Selbsthilfe, die Sinn machen und wo man sich fokussieren sollte.
Es gibt auch Geräte, Noiser heißen die, die so eine Art Gegengeräusch erzeugen sollen. Also der Versuch, den Tinnitus aufzuheben. Wie sinnvoll ist das?
Auch da liegt keine Evidenz vor, das muss man ganz klar sagen. Sicherlich in Einzelfällen kann es einem Patienten vielleicht als Krückstock dienen, aber man muss da sehr zurückhaltend sein. Einige erste Hinweise gibt es natürlich, dass Patienten, die Tinnitus und Hyperakusis, also eine Geräuschempfindlichkeit haben, von solchen Geräten mehr profitieren. Aber man muss immer sagen, das sind Einzelfälle, das sind keine großen Studien, die das hinterlegt haben. Von daher würde ich aktuell eher davor das nicht befürworten.
Dabei wird ja auch ein permanentes Geräusch oder Rauschen erzeugt im Ohr. Und Lärmbelastung ist ja auch ein Risikofaktor. Das erscheint so ein bisschen kontra.
Nein, das sind zweierlei. Also die Lärmbelastung per se kann natürlich zu Ohrgeräuschen führen. Das ist einer der größten Risikofaktoren, wenn Sie an Konzerte denken oder an laute Musik. Die Rauscher per se sind leise eingestellt, also unter der Frequenz und Lautstärke des Ohrgeräusches. Das heißt, es ist ein anderes Verfahren. Dennoch muss man sagen, gibt es dort keine Datenlage, wo man wirklich sagen kann, das nützt.
Gibt es Risikofaktoren für Tinnitus? Also wenn meine Mutter einen hat und mein Vater und meine Tante, muss ich dann selbst auch davon ausgehen, dass ich ja vorbelastet bin?
Also einige Risikofaktoren sind bekannt. Natürlich an erster Stelle ist das Lärm, das ist völlig klar. Aber auch kardiologische Faktoren scheinen eine Rolle zu spielen, wie zum Beispiel Hypertonus oder auch Blutfette. Und aktuell liegen auch einige Daten dafür da, dass es auch eine genetische Komponente es gibt.
Und kann ich, wenn ich das weiß, irgendwie vorbeugen?
Natürlich, bei Lärm kann ich mich schützen, indem ich dann mich dem erstens nicht aussetze oder beziehungsweise, wenn ich zum Konzert gehe, dann einen Gehörschutz nehme. Andere Verfahren der Prävention sind zum Beispiel regelmäßig Entspannungsverfahren durchführen, weil wir wissen natürlich, dass auch Stressbelastung das natürlich triggern kann. Und auch die grundsätzliche ständige Berieselung des Hörsystems, also dieses Environmental Noise in jedem Laden, den Sie hineingehen, ist irgendeine Hintergrundmusik. Das natürlich triggert oder hypersensibilisiert das Hörsystem. Das heißt, es ist gut, auch mal das Gehör dem nichts auszusetzen, einfach das aushalten, auch das neutralisieren lassen, also dem Gehör eine Erholungsphase auch gönnen.
Gibt es sowas wie einen Schwellenwert, dass man sagen kann, wenn ein bestimmtes Maß an Sinneszellen im Innenohr geschädigt ist, dann entsteht irgendwann ein Tinnitus?
Das kann man nicht so sagen. Also bei jedem Grad der Schwerhörigkeit kann auch ein Ohrgeräusch mit entstehen. Auf der anderen Seite haben wir auch Patienten, die ein normales Gehör haben, die Ohrgeräusche haben, wo das höchstwahrscheinlich Stress assoziiert ist, sodass man da jetzt nicht den Schwellenwert hat. Was wir als Schwellenwert haben, ist, dass wir wissen, ab einer gewissen Lautstärke werden Hörsinneszellen geschädigt.
Und die liegen ungefähr wo, dass man sich das vorstellt?
Bei 85 Dezibel, aber auch über einen Zeitraum.
Und das 85 Dezibel ist so laut wie ein Rasenmäher, ein Presslufthammer?
Presslufthammer wäre 120, also es ist zwischen dem lauten LKW und ein bisschen mehr.
Jetzt gibt es ja auch viele Folgeerkrankungen von Tinnitus. Vielleicht können wir da ganz kurz nochmal drauf schauen. Hyperakusis haben Sie gerade schon genannt, also dass man besonders empfindlich wird für Geräusche. Was kommt denn noch so bei Betroffenen in Frage?
Also das ist das Entscheidende, nicht das Ohrgeräusch, sondern eigentlich die Begleiterkrankung. Da haben wir an erster Stelle zu nennen die psychischen oder psychosomatischen Begleiterkrankungen. Das ist die Depression, die an erster Stelle zu benennen sind, aber auch Angststörungen und Somatisierungsstörungen. Und dann haben wir auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen auch noch Beeinflussungen, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, aber auch sowas wie Beziehungsprobleme, Kontrollverlust, auch Somatisierungsebenen, wie zum Beispiel Schmerzen im Ohr, Schmerzen in der Halswirbelsäule spielen eine Rolle. Und natürlich auditorische Phänomene, wie zum Beispiel die Hyperakusis oder Misshören, also Fehlhören. Solche Phänomene spielen zusätzlich eine Rolle und machen die Belastung noch größer für die Patienten.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben eine erste Hörerin in der Leitung, das ist Frau Böhnert. Sie ruft uns aus Lyon an und auch sie hat einen Hörsturz. Hallo Frau Böhnert.
Ja, hallo, guten Tag. Schönen guten Morgen an alle. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ja, ich hatte vor etwa 33 Jahren einen Hörsturz und der wurde auch nach der damals wohl gängigen Praxis stationär behandelt. Also ich habe damals dann Infusionen bekommen mit Cortison. Mir ist dann nach der Behandlung, also das Hörvermögen wurde wiederhergestellt, aber der Tinnitus einseitig ist mir geblieben. Der hat mich dann über einen langen Zeitraum meines Lebens nicht so sehr gestört, weil man konnte ihn mit Umweltgeräuschen so ein bisschen ausblenden. Das war ja auch so ein bisschen die Empfehlung. Das ging gut und jetzt seit einigen Jahren allerdings wird er stärker und ist jetzt für mein Empfinden so laut, dass man ihn nicht mehr ausblenden kann. Und das ist natürlich einigermaßen belastend. Darum meine Frage: Gibt es eventuell, selbst wenn es schon so eine Art Langzeitsituation ist, gibt es da noch Hoffnung, dass man was tun kann?
Ja, Frau Mazurek.
Ja, vielen Dank erstmal, dass Sie angerufen haben und vielen Dank für Ihre Frage. Selbstverständlich gibt es dann Möglichkeiten. Also einmal der Hörsturz ist sehr, sehr häufig, dass Tinnitus entsteht. Es ist gut, wenn das Hören wiedergekommen ist, aber ich würde Ihnen aktuell auch nochmal raten, einen aktuellen Hörtest jetzt durchzuführen. Manchmal liegt über den Zeitraum von 30 Jahren jetzt doch eine Hörminderung vor. Das könnte erklären, dass Ihr Ohrgeräusch mehr wird. Und auch dann im chronischen Stadium, auch nach so langer Zeit, macht es Sinn, zum Beispiel mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen zu beginnen und mit Weghören, Drüberhörübungen, dass man das Ohrgeräusch wieder mehr in den Hintergrund bekommt.
Hatten Sie da denn schon mal was Ähnliches, Frau Böhnert, oder ist seit der Akuttherapie da nichts mehr passiert?
Es ist eigentlich nichts mehr passiert. Also ich hatte auch vor kurzem noch mal einen Hörtest machen lassen und da war nichts auffällig, obwohl ich eigentlich vom persönlichen Empfinden her schon den Eindruck habe, dass ich so leise Umweltgeräusche, so wie Vogelgesänge oder so, dass ich die auf dem betroffenen Ohr schlechter höre. Aber die Hörtests haben das nicht ergeben. Und momentan die einzigen Empfehlungen, die ich bekommen habe, waren Nahrungsergänzungsmittel, so Ginkgo und solche Zusätze, Magnesium, die ich auch über den Zeitraum von mehreren Monaten eingenommen habe, aber die nichts weiter bewirkt haben.
Also was ich raten würde, wäre nicht nur ein Hörtest, sondern auch das Sprachverstehen nochmal zu testen, weil häufig im Tonschwellenaudiogramm merkt man das dann nicht so sehr, ob man vielleicht doch ein Hörgerät benötigt. Nahrungsergänzungsstoffe per se machen über so einen chronischen Zeitraum dann keinen Sinn, das würde man eher zurückstellen.
Dann vielen Dank, Frau Böhnert, für Ihren Anruf und alles Gute.
Danke.
Wir haben einen zweiten Anrufer in der Leitung. Guten Morgen. Sie haben eine Frage zur Veränderung Ihres Ohrgeräuschs.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Die Frequenz, die wurde gemessen und die war bei der letzten Messung in 2023 bei 6000 Hertz und früher. Ja, dann da liegen sehr viele Jahre dazwischen, war das ungefähr in der doppelten Höhe. Also bei 12.000.
Das heißt, Ihr Ohrgeräusch hat sich verändert und Ihre Frage dazu?
Ja, meine Frage dazu.
Wie das sein kann wahrscheinlich. Erstmal guten Tag. Also,
ja, guten Tag.
Ich sage mal so, es ist häufig so, dass sich Ohrgeräusche in den Frequenzen auch verändern. Es gibt manche Patienten, die haben das ganz stabil. Bei manchen Patienten verschiebt sich das. Und wenn es in die mittleren Frequenzen hinein gelangt, ist das eher ein Zeichen der Gewöhnung, der Habituation sozusagen. Dass man es mehr in dem Sprachbereich dann hat und damit es auch eher unhörbarer wird.
Das heißt, es ist eigentlich eine positive Entwicklung.
Ja.
Vielleicht kann Ihnen das ja ein bisschen helfen und Sie beruhigen. Vielen Dank für den Anruf auf jeden Fall.
Ich habe noch eine zusätzliche Frage. Und zwar habe ich von der HNO-Ärztin Nasensprays verschrieben bekommen. Die habe ich ausprobiert und das hat nichts genützt.
Das macht auch eher keinen Sinn, weil das den Mittelohrbereich betrifft.
Dann vielen Dank nach Frankfurt. Frau Mazurek, wie sieht es denn mit Medikamenten generell aus? Was hilft da? Was macht Sinn?
Also aktuell haben wir im chronischen Stadium keine Medikamente, die man gegen Tinnitus wirklich raten würde. Mit einer Einschränkung, wenn natürlich psychosomatische oder psychiatrische Folgeerkrankungen entstehen, wie zum Beispiel die Depression, Angsterkrankung, dann macht es sehr wohl Sinn, ein Antidepressivum zu nehmen. Und das muss man sich wirklich auch vergegenwärtigen. Das kann dann passagier sein für vielleicht 6 Monate. Es kann manchmal auch für einen längeren Zeitraum gebraucht werden. Aber das macht dann sehr viel Sinn.
Und damit behandelt man dann die
Folgeerkrankung. Genau, die Folgeerkrankung. Und darüber, dass die Folgeerkrankungen besser werden, wird auch die Akzeptanz besser und der Leidensdruck per se reduziert sich und die Lebensqualität verbessert sich deutlich.
Gibt es denn so einen Punkt, wo man sicher dazu raten würde, also den Leuten sagen würde, jetzt brauchst du Hilfe für alles, was durch den Tinnitus noch ausgelöst worden ist?
Wenn wir die klassischen Symptome einer Depression sehen, zum Beispiel, dass die Stimmung gedrückt ist, das Gewicht sich verändert, dass das Schlafen sich verändert, dann kann man die Depression klassifizieren in gering, mittel und hochgradig und dann muss man die Entscheidung treffen, wie steigt man dann ein. Aber das muss in guter Hand sein natürlich, in psychosomatischer Hand oder auch in psychiatrischer Hand, weil man sich dann entscheiden muss, wie gibt man das, was muss man auch kontrollieren und wie lange man es geben muss. Und es ist ganz wichtig auch, dass wir dann zum Beispiel bei der Depression brauchen wir eine Aufsättigungsphase. Das heißt, man muss auch einen gewissen Zeitraum es wirklich einnehmen und erst dann nach diesem Zeitraum entscheiden, bleibt man jetzt da oder macht man eine Dosisveränderung oder schwenkt man um. Und nicht in den ersten 4 bis 6 Wochen, das ist eher kontraindiziert.
Bevor wir hier weitere Fragen beantworten, wollen wir noch auf 2 Orte schauen, an denen die Lärmbelastung oft zu hoch ist. In Schulen und Kindergärten belastet das Mitarbeitende und Kinder gleichermaßen mit Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden. Aber auch für ein gutes Lernklima wäre eine ruhigere Umgebung wichtig. Welche Zusammenhänge es dabei gibt und auch was getan werden könnte, darüber habe ich mit Frau Professorin Maria Klatte gesprochen. Sie ist außerplanmäßige Professorin am Fachgebiet Kognitive und Entwicklungspsychologie der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau. Und meine erste Frage war, wie die Wissenschaft überhaupt darauf gekommen ist, sich mit der Akustik in Schulen und Kindergärten zu beschäftigen.
Ja, das waren eigentlich Untersuchungen zur Arbeitsbelastung bei Lehrkräften und Erzieherinnen. Das ging etwa Anfang der 2000er Jahre ging das los, dass man sich gefragt hat, was sind eigentlich in diesen Berufsgruppen die wichtigen Belastungsfaktoren? Und was können wir tun, damit es den Betroffenen dort einfach besser geht? Und da hat sich gezeigt in diesen Untersuchungen, groß angelegte Untersuchungen, dass der Lärm in der Rangreihe der Belastungsfaktoren immer ganz vorne mit dabei ist. Und ja, das hat sich bis heute immer wieder bestätigt, dass das halt ein Problem ist.
Wie sieht das bei den Kindern aus?
Ja, auch wir wissen auch aus unseren Studien, dass tatsächlich die Kinder selbst sich auch belastet fühlen durch den Lärm. Die sehen vielleicht diese Zusammenhänge nicht so ganz direkt, aber wenn wir die Kinder befragen, zum Beispiel Kinder aus lärmigen, akustisch schlechten Klassenräumen befragen, wie sie sich in der Schule fühlen, dann bekommen wir heraus, dass sich diese Kinder ein bisschen weniger wohlfühlen in der Schule, dass sie sich stärker gestört fühlen durch den Lärm, den die anderen machen und dass sie auch und das finde ich auch sehr bezeichnend, äußern, dass sie ein bisschen weniger gutes Verhältnis zu ihrer Lehrerin, ihrem Lehrer haben. Und das kann man sich so erklären, dass eben, wenn Lehrerinnen und Lehrer unter solchen Bedingungen arbeiten müssen, dass das einfach eine totale Stressbelastung ist. Und wenn man dann so gestresst ist in so einem lauten, lärmigen Umfeld, dann ist man eben vielleicht auch nicht mehr immer so freundlich und so geduldig. Und das ist ganz menschlich, aber muss ja nicht sein. Es gibt ja Mittel und Wege, das zu ändern.
Und wie wirkt sich das auf das Lernen bei den Kindern aus?
Ja, auch wiederum auf vielfältige Weise. Wir wissen eben, dass Lernen bei Kindern ganz besonders sich negativ auswirkt auf die Aufmerksamkeitsleistung, dass sich konzentrieren können und natürlich vor allen Dingen auch auf das Sprachverstehen. Es ist so, dass Kinder, je jünger sie sind, desto mehr Schwierigkeiten haben Kinder, Sprache zu verstehen, wenn Hintergrundgeräusche vorhanden sind. Also wenn wir als erwachsene Hörerinnen und Hörer das noch da überhaupt kein Problem haben, bei einem gewissen Geräuschpegel Wörter zu verstehen, dann ist das bei Kindern noch lange nicht so. Also das ist ein Lernprozess, der setzt sich fort, bis die so etwa 12, 13 Jahre alt sind. Dieses Sprachverstehen im Hintergrundgeräusch.
Wie sieht das in Kitas aus? Da wird jetzt nicht so vordergründig gelernt wie in der Schule, aber auch da ist es ja für die Kinder wichtig, dass sie sich wohlfühlen und ihre Umgebung entspannt wahrnehmen können.
Ja, auch in Kitas ist das ein großes Problem. Wir haben also eine Menge von Studien, die auch tatsächlich Geräuschpegel gemessen haben in Kindertagesstätten und da zu teilweise erschreckenden Pegelwerten gekommen sind. In einer Studie hat man auch die Kinder, die sind ja klein, und man hat also die Kinder mit tragbaren Lärmmessgeräten ausgestattet, um wirklich möglichst genau zu erfassen die Schallpegel an den Kinderohren. Und da hat man dann tatsächlich mittlere Schallpegel von über 80 dB teilweise gehabt, und das ist einfach, das ist deutlich zu laut. Also da besteht wirklich Handlungsbedarf, wenn man das merkt, in dieser Einrichtung geht es zu laut zu, dass man da mit entsprechenden pädagogischen und auch baulichen Maßnahmen dagegen arbeitet. Und es geht auch natürlich um das Sprachlernen, weil wir wissen, dass eben Kinder ganz besonders angewiesen sind im Verlaufe des Spracherwerbs auf natürlich das Sprachangebot von außen, und das muss auch klar und deutlich sein und unverzerrt. Also es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Studien mit Kleinkindern, die belegen, dass beispielsweise die Kinder Wörter, die ihnen vorgesprochen werden, nicht mehr erlernen, wenn die Wörter mit einem gewissen Hintergrundgeräuschpegel präsentiert werden. Und das ist ein Pegel, bei dem wir als Erwachsenen sagen würden, das stört jetzt überhaupt noch nicht. Da kann ich das sehr gut verstehen.
Mit welchen Maßnahmen, vor allem baulichen Maßnahmen, könnte man da denn Abhilfe schaffen?
Ja, das Ganze steht und fällt vor allen Dingen mit der Halligkeit der Räume. Man weiß auch, was man machen muss, um in quasi jedem Gruppenklassenraum eine gute Akustik herzustellen. Da kann man schallabsorbierende Deckenverkleidungen anbringen, und in aller Regel ist das schon dann ein großer Schritt vorwärts.
Werden denn solche Aspekte mittlerweile berücksichtigt, wenn Kitas oder Schulen neu gebaut werden?
Also auf jeden Fall ist das inzwischen weit, weit mehr in den Fokus gerückt, als das damals vor 20, 25 Jahren der Fall war. Das ist ein großes Thema bei den Trägern, auch bei den Unfallkassen, weil die Akustik ist ja wichtig für die Gesundheit der Mitarbeitenden und auch für die der Kinder. Es dauert halt immer sehr lange, bis dann tatsächlich was passiert, aber im Prinzip kann man in jedem Raum eben eine solche optimale Akustik schon herstellen. Ja.
Wenn mein Kind aus der Kita oder aus der Schule nach Hause kommt und sagt, es ist da zu laut, es strengt mich an, ich kann mich nicht konzentrieren, was kann ich denn dann tun?
Also ich würde mich auf jeden Fall als erstes an die Einrichtung selbst wenden und das mit der Leitung und den Erzieherinnen, den Fachkräften da besprechen, auch mit anderen Eltern, Vertreterinnen und so weiter ins Boot holen. Und wenn man dann einen Konsens hat, dass das also untragbar ist, dort die Situation, sich an den Träger zu wenden. Und in aller Regel haben die Eltern da eine gute Lobby. Und wenn man dann mit einer gewissen Konsequenz auftritt, dann sehe ich die Chancen sehr gut, dass dann tatsächlich was gemacht wird. Also das Verständnis wird man auf jeden Fall erreichen. Wie es dann mit der Umsetzung ist, ist halt immer etwas langwieriger. aber auf den Weg bringen, das lohnt sich auf jeden Fall für alle Beteiligten.
Sagt Professorin Maria Klatte vom Fachgebiet Kognitive und Entwicklungspsychologie der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau zur Lärmbelastung in Schulen und Kindergärten. Tinnitus, was tun gegen quälende Ohrgeräusche, das ist unser Schwerpunktthema in der Sprechstunde. Und als Expertin ist bei mir im Studio Frau Professor Birgit Mazurek. Sie ist Direktorin des Tinnitus-Zentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Frau Mazurek, wie riskant ist denn Lärm im Kindesalter für die Ohren?
Naja, im Kindesalter sind die Ohren sehr vulnerabel. Das heißt, Lärm ist grundsätzlich ein Risikofaktor für die Entstehung von Tinnitus, so auch bei Kindern. Und deshalb ist Prävention ein wichtiges Thema. Zum Beispiel die Stiftung Tinnitus und Hören der Charité hat auch solche Lernkoffer entwickelt für die Kitas, wo dann über das Ohr aufgeklärt wird, schon bei kleineren Kindern, bei Schulkindern. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und zunehmend mehr.
Erhöht sich sonst das Risiko, einen Tinnitus zu bekommen später im Leben oder kann man das nicht abschätzen?
Das kann man nicht so abschätzen. Es ist vor allen Dingen dann im Erwachsenenalter, wenn Lautstärken sehr, sehr stark sind, also das Knalltrauma zum Beispiel, dass dann direkt ein Ohrgeräusch entsteht. Aber was wir ja gerade auch gehört haben, ist, dass der Lärmeinfluss vor allen Dingen auch kognitive Aspekte hat im Kindesalter. Das heißt, dass sie schlechter lernen, dass sie eher Gedächtnisfunktionen nicht so entwickeln können.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir haben einen Hörer aus Berlin in der Leitung. Auch Sie haben eine Frage zum Ohrgeräusch. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Zusammen.
Guten Tag.
Ich habe die Frage. Ich habe seit 25 Jahren einen Tinnitus. Und ich habe das Problem zum Beispiel, also ich mag Musik sehr. Und wenn ich auf Konzerte gehe, auch mit Gehörschutz, auf jeden, also definitiv mit Gehörschutz, habe ich immer wieder das Phänomen, dass der Bass zum Beispiel, auch wenn ich jetzt nicht, ich würde mich jetzt auch niemals vorne neben die große Box stellen oder so, aber der Bass tanzt dann sozusagen auf meinem Tinnitus, vor allem die Bässe, ne? Also die Höhen, die kommen ja gar nicht mehr so durch den Gehörschutz. Und dann habe ich den ganzen Rest der Woche Spaß sozusagen mit einem viel stärkeren Tinnitus.
Ja, das kann durchaus sein. Deshalb wäre nicht nur der Gehörschutz wichtig, sondern vielleicht auch zu überlegen, ob man die Konzerte etwas reduziert.
Das passiert zwangsläufig, sag ich mal.
Ja, aber ja, es kann sein, ne? Weil wenn die Frequenz genau die Region der Hörsinneszellen stimuliert, dass dann eine Mehrerregung stattfindet und dass sie dann ein Mehrohrgeräusch haben.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt vielleicht nicht so das, was Sie sich gewünscht haben, nehme ich an.
Nein, ich wollte noch sagen, ich habe noch eine zweite Frage an Frau Mazurek.
Ja. Dann bitte. Ganz kurz bitte.
Ja, und zwar, Sie hatten eben gesprochen im Rahmen von einer Therapie und der Verabreichung von Antidepressiva. Mhm. Ich habe eine rote Liste der Deutschen Ärztezeitung, weil ich habe selber vor ein paar Jahren welche verschrieben bekommen. Eine rote Liste.
Genau, Antidepressiva können auch Ohrgeräusche ausmachen. Das ist völlig klar. Es gibt eine Menge von Medikamenten, die das tun können. Man muss aber ganz klar sagen, wenn die Depression so massiv ist, dass die Patienten wirklich dann in eine schwere Schieflage kommen, sollte man mit dem Patienten das besprechen und dem Antidepressivum dann den Vortritt lassen. Weil es ist natürlich völlig klar, wenn man Richtung Suizidalität geht, dass dann es besser ist, dieses Medikament einzunehmen. Man kann über die Wahl, welches man nimmt, auch das Risiko deutlich reduzieren, aber man muss es immer mit dem Patienten besprechen.
Vielen Dank nach Berlin für diese Frage. Und wir haben eine weitere Frage zu Tinnitus als Nebenwirkung von Medikamenten. Eine Hörerin fragt, ob das Ohrgeräusch auch im Zusammenhang mit der Einnahme von Statinen stehen kann.
Ja, auch das ist möglich. Statine rufen sowas hervor, sowohl Hörstörungen als auch Ohrgeräusche. Es gibt aber auch zum Beispiel andere Medikamente, wie zum Beispiel Rheumamittel, Ibuprofen, aber auch zum Beispiel Aspirin oder Malariamittel können Ohrgeräusche hervorrufen. Da ist, glaube ich, wichtig zu sagen, wenn ich ein neues Medikament einnehme, in der ersten Woche oder in der zweiten Woche sowas entsteht, da muss man wirklich zeitnah dem Arzt Bescheid geben. Es geht nicht darum, wenn ich ein Medikament schon 20 Jahre nehme und das Ohrgeräusch dann über einen längeren Zeitraum schon habe, das ist nicht eine direkte Nebenwirkung dann.
Okay, das heißt, wenn ich feststelle, ein neues Medikament löst ein Ohrgeräusch aus, dann muss ich Rücksprache halten und versuchen, dass ich ein anderes bekomme. Genau. Aber nicht einfach absetzen und sagen, das war nichts für mich. Herr Hartung aus Frankfurt am Main berichtet von starken Kopfschmerzen. Zwei Hörstürze hat er außerdem und einen Tinnitus. Der Orthopäde sagt, die Halswirbel stehen zu eng beieinander und eine Neurologin sieht das anders. Wie würden Sie das einordnen?
Also natürlich, die Halswirbelsäule spielt eine Rolle, sowohl beim Ohrgeräusch als auch bei den Kopfschmerzen. So, das heißt, die Halswirbelsäule sollte gut untersucht werden, gegebenenfalls dann auch therapeutische Interventionen vorangetrieben werden, wie zum Beispiel Manualtherapie etc., je nachdem, was für ein Grad der Schädigung vorliegt. Wichtig wäre bei den Kopfschmerzen vor allen Dingen auch die neurologische Abklärung, weil Kopfschmerzen hat natürlich eine große Bandbreite von der Migräne über auch irgendwelche Veränderungen im Gehirn, sodass dort im Kopfschmerzzentrum sicherlich eine gute gezielte Abklärung gemacht werden kann. Und aus psychosomatischer Sicht sehen wir das natürlich immer als Gesamtportfolio. Natürlich all diese Dinge, das Ohrgeräusch, die Kopfschmerzen und auch die HWS-Beschwerden können Sie natürlich beeinflussen, sodass das Ohrgeräusch Sie als stärker empfinden.
Frau Branka aus Landau in der Pfalz beschreibt auch ein Ohrgeräusch, hat sie schon sehr lange, ein typisches Piepsen, kein typisches Piepsen, sondern eher so ein Feuerwerk mit schnellem Klopfen, nur auf der rechten Seite. Es tritt aber nur phasenweise auf und sie sagt, das kommt und geht. Die Phase dauert dann so ein halbes bis dreiviertel Jahr. Sie ist Lehrerin, also in besonders gestressten Phasen tritt das auf und sie fragt sich, ist sowas typisch?
Ja, klopfende Geräusche könnte auch immer so sein, ein Myoklonus, eine Mehrerregung der Mittelohrmuskulaturen, das muss man genau nochmal abdifferenzieren. Prinzipiell Ohrgeräusche können durchaus fluktuierend sein, sie können auch mal Pause machen, das ist alles drin.
Okay, das heißt, es kann auch anatomische Probleme im Ohr geben, die genau. für dieses Ohrgeräusch verantwortlich sind. Wie klärt man das denn ab? Wie kommt man dem auf die Spur? Also gibt es ein Ohrgeräusch, was da typisch ist?
Einmal von der Beschreibung und dann auch von der Diagnostik, die man dann vornimmt. Man hat eine spezifische Hördiagnostik und dann kann man das evaluieren.
Wunderbar. Auch Stress war ja eine Frage von Frau Branka. Als Lehrerin kann man sich vorstellen, gibt es das häufig? Wie kann sie da umgehen mit?
Natürlich, Stress spielt eine Rolle für die Ohrgeräuschentstehung, aber auch für die Ohrgeräuschpersistenz und wie ich das Ohrgeräusch dann als belastend einschätze. Wenn ich das weiß, dann muss ich an meinen Ressourcen oder mit meinen Ressourcen besser umgehen. Das heißt, die Belastung und die Ressourcenebene müssen im Einklang stehen. Ist das nicht, spielt das immer eine Rolle für chronische Erkrankungen, dass sich etwas verstärkt. Das heißt, was man raten würde, wären zum Beispiel Entspannungsübungen, meditative Elemente, Atemübungen. Das sind wichtige Sachen, die dort Relevanz haben.
Und wie schnell schlägt sowas an?
Naja, Entspannungsübungen sind nicht so, dass man sie einmal durchführt und dann wirken. Man muss dort einen Rhythmus entwickeln, man muss sie regelmäßig durchführen und in der Regel schon mindestens 3 Monate regelmäßig machen, damit man Effekte hat. Kleine Effekte sieht man vielleicht schon vorher.
Also ein bisschen Ausdauer gefragt. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Sturm aus Frankfurt. Sie hat seit gut 10 Jahren einen starken Tinnitus. Hallo, Frau Sturm.
Guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Meine Frage ist, ich habe, wie gesagt, seit 12 Jahren einen Tinnitus ausgelöst oder als Folge von einem ersten Lagerungsschwindelanfall. Habe in den Jahren immer wieder Lagerungsschwindel und in der Zeit ist der Tinnitus extrem stark. Ich habe das auch schon mit einem Noiser probiert, da bin ich überhaupt nicht mit zurechtgekommen. Ich höre gut, also ich brauche kein Hörgerät, ist mal ausgetestet worden. Ich höre aber bestimmte Frequenzen nicht gut, das stimmt schon. Und ich kann keine hohen Töne gut abhaben. Meine Frage ist jetzt einfach mit diesem Lagerungsschwindel und mit dem Tinnitus im Zusammenhang, kann ich irgendwas machen? Also ich hatte auch schon, muss ich dazu sagen, 2 Probleme mit dem Halswirbel. Und das,
Also vielfältige
Ja. Okay, erstmal guten Tag. Guten Tag. Also der Lagerungsschwindel hat nichts mit dem Ohrgeräusch zu tun. Das kann man erstmal schon beiseite tun. Gut. Es sei denn, der Schwindel ist in einer anderen Art, dass er eher drehend ist.
Ja, ist drehend. Also ja, total dann, drehend.
Ne, dann kann das eher eine Vorform sein von so einer meniärischen Erkrankung. Das muss man wirklich dann genau abdiagnostizieren. Mhm. Das Zweite ist natürlich, wenn gewisse Frequenzen fehlen im Hören, dann muss man darüber wirklich nachdenken, ob man eine Hörgeräteversorgung in diesen Frequenzen anstrebt. Mhm. Weil das würde Ihnen schon Erleichterung bringen, dass das Ohrgeräusch in den Hintergrund gedrängt wird. Und natürlich die Halswirbelsäule muss mit angeschaut werden.
Dann vielen Dank, Frau Sturm, und alles Gute für Sie nach Frankfurt. Frau Lux hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet davon, dass sie eine Art Doppelgeräusch auf einem Ohr hat. Kann es auch sein, dass man quasi zwei Ohrgeräusche in einem Ohr hat?
Ja, das kann sein. Sie können Pfeifen haben und ein Rauschen und dort noch ein Piepen. Das ist machbar. Also es gibt unterschiedliche Sensationen aus dem Hörsystem, die dann wahrnehmbar gemacht werden.
Aber die haben dann trotzdem eine gemeinsame Ursache.
Genau.
Davon würde man ausgehen. Und Frau Lux fragt, was sie tun kann.
Genau das, was wir am Anfang der Sendung gesagt haben, also nach der Leitlinie sollte eine Abklärung erfolgen, das Counseling, verhaltenstherapeutische Optionen, Hörgeräte gegebenenfalls und Selbsthilfe, das sind die großen Pfeiler, die bei jedem chronischen Ohrgeräusch einen Sinn macht. Und neben dieser Leitlinie, es gibt dort auch für Patienten eine Patientenleitlinie, wo es nochmal erklärt wird, in einfachen Worten, was kann man machen, was sollte man machen. Auch dieses ist ein gutes Manual, was man nutzen kann, und auch die Stiftung Tinnitus und Hören bietet Patienten Informationen an, wo man nochmal nachlesen kann.
Wir haben Herr Dörre aus Weinböhler in der Leitung. Hallo, Herr Dörre.
Guten Tag.
Ihre Frage oder Ihre Erfahrung bitte.
Ich bin ein Freund klassischer Musik und ich gehe sehr häufig in Konzerte und in Opern, und immer wenn es laut wird und wenn sehr hohe Frequenzen anliegen, bekomme ich auf dem linken Ohr einen in Anführungsstrichen Resonanztinnitus, und ich würde gerne erklärt haben, wie denn so etwas passiert.
Ja, erstmal guten Tag. Ja, das kann durchaus sein. Man muss als allererstes schauen, wie ist Ihre Schwerhörigkeit dort oder wie ist Ihr Hörvermögen? Und natürlich hat das was mit wie viel Resonanzkapazität Sie dann haben in diesem Hörbereich. Und natürlich können gewisse Frequenzen ein Ohrgeräusch stimulieren, wenn dort Hörsinneszellen schon geschädigt sind. Das ist völlig normal. Das heißt, ich würde dann nochmal raten, in die Abklärung zu gehen.
Und den Auslöser meiden im besten Fall, wenn der so klar ist?
Also nicht zwingend den Auslöser meiden, weil wenn eine Schwerhörigkeit vorliegt, kann ich Hörgeräte verordnen, kann damit auch den Dynamikbereich wieder verbessern und dass darüber das gar nicht so sehr doll entsteht.
Vielen Dank an Herr Dörre nach Weinböhler. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen. Ein Hörer fragt, ob sein Ohrgeräusch beidseitig im Zusammenhang mit starken Kieferverspannungen stehen kann. Er spürt ständigen Druck am oberen Kiefer und ja, fragt das, sich, ob das...
Genau, ja. Auch das ist möglich. Deshalb also die Halswirbelsäulenabklärung sollte immer erfolgen. Dazu gehört auch das Kiefergelenk, das muss man ganz klar sagen. Und auch im Prinzip die gesamte Wirbelsäule, auch zum Beispiel Beckentiefstände etc. Und gerade wenn Verspannungen sind im Kiefergelenk, dann kann man auch dort über Physiotherapie Linderung erreichen.
Eine andere Hörerin hat uns eine E-Mail geschrieben. Auch sie hat einen Tinnitus im rechten Ohr. Sie fragt sich, ob ein laut schreiendes Kind die Ursache gewesen sein könnte.
Natürlich, jede Lautstärke, die über 85 Dezibel ist, kann etwas im Ohr hervorrufen. Man muss aber da abgrenzen, manchmal auch, gerade wenn es um Kindergeschrei geht, das auch Richtung Phonophobie. Das heißt, es ist, man hat vor gewissen Geräuschen dann eine Furcht, eine Angst, ja, die zum Beispiel manchmal mit spezifischen Berufsgruppen auch eine Verbindung hat, sodass man dort wirklich die Diagnostik nochmal voranschreiten lassen muss. Ist es wirklich das Geschrei oder ist es irgendetwas anderes Richtung Hyperakusis, Phonophobie oder Misophonie, wo man dann nochmal die Abklärung machen müsste?
Herr Salzwedel aus Bielefeld ist in der Leitung. Guten Tag, Herr Salzwedel.
Guten Tag.
Was möchten Sie fragen?
Ja, ich habe eigentlich das Problem, mein Hausarzt sagt, da könnte man nichts machen, das wäre eine Innenohrproblematik.
dass ich nicht gar nicht so viel leiser höre, sondern immer sehr undeutlich. Und da ich noch therapeutisch arbeite, gesprächstherapeutisch, ist das häufig sehr schwierig. Und ich habe letzte Woche meinen dritten Versuch mit einem Hörgerät abgebrochen.
Also Sie sollten beim Hörgerät dranbleiben. Ja, erstmal guten Tag. Das ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn Sie sagen, das Sprachverstehen ist eingeschränkt, würde ich Ihnen wirklich nochmal raten, zum HNO-Arzt zu gehen, Sprachtest durchzuführen, unterschiedliche Hörgeräte zu nutzen, dann die Anpassung bei einem guten Akustiker voranzutreiben und man kann dann auch kontrollieren im Freifeld mit Störschall, wie ist die Hörgeräteanpassung und nutzt Ihnen das was. Aber es ist eher besser, ein Hörgerät zu nehmen als keins, wenn man schon Beeinflussung des Sprachverstehens hat.
Vielen Dank an Herrn Salzwedel und auch für Sie alles Gute. Frau Schwab hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie beschreibt, dass ihr Ohrgeräusch von einer Seite auf die andere wechselt. Geht auch das?
Das geht auch. Die Hörbahn kreuzt im Gehirn. Das heißt, auch von der rechten Seite kann was auf die linke Seite rübergegeben werden. Also es geht nicht nur linear nach oben, sondern auch über kreuzende Erregung.
Und wir haben eine Frage von einem Hörer, der berichtet, dass er nachts aufwacht und sein Hörgeräusch plötzlich verschwunden ist.
Das ist natürlich toll. Es berichten immer Patienten, dass sie es jetzt nicht mehr wahrnehmen. Aber im chronischen Stadium ist es eher, dass man es nicht wahrnimmt oder dass man den Fokus auf irgendwas anderes gelenkt hat, zum Beispiel wie eine tickende Uhr oder ein Wasserspringbrunnen, der daneben ist. Und dass man über die Aufmerksamkeitswecklenkung eigentlich denkt, das Ohrgeräusch ist weg. Und wenn man diese Patienten wirklich dann in eine schallisolierte Kammer nochmal tun würde, was man nicht tun würde, ja, dann merken die das Ohrgeräusch und haben es genauso wie vorher.
Das heißt, wenn man das nachts so erlebt, dann schnell wieder einschlafen.
Ja, im Prinzip sich freuen darüber.
Tinnitus, Leben mit quälendem Ohrgeräusch, das war die Sprechstunde zu diesem Thema und unsere Expertin hier im Studio war Frau Professor Birgit Mazurek. Sie ist Direktorin des Tinnitus-Zentrums der Charité Universitätsmedizin in Berlin. Vielen Dank an Sie, Frau Mazurek. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die sich an der Sendung beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis bald.